die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Seit etwa 2 Jahren kämpfen Frauen im deutschen Sprachraum für einen Ausstellungsplatz für die Dinnerparty am Gesamtkunstwerk von der US-amerikanischen Künstlerin Judy Chicago. Ob in Zürich oder in Frankfurt, das Engagement dieser Frauen lässt sofort darauf schliessen, dass es erst Ruhe wird geben, wenn unsere Kunsthäuser am Druck von unten angeben. In Frankfurt hat es am 7. Juni einen wackeren Ruck gegeben. Aufgrund des Besuchs von der Judy Chicago zum Fest der 1000 Frauen in der alten Frankfurter Oper haben sich die oberen Herren, darunter der ehemalige Zürcher Christoph Vitali, heutiger Direktor der Kunsthalle Schirn, mit diesen Frauen an den Verhandlungstisch gesetzt. Wie das Dinnerparty-Klima in Zürich ist, probieren wir in dieser Sendung aufzuzeigen. Im längeren zweiten Teil erläutern die anwesenden Frauen ihre Beziehung zu der Dinnerparty. Es gibt da einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Alle haben an dem Mäzeninnenball in Frankfurt teilgenommen, und zwar in der Rolle von einer von denen an der Dinnerparty geehrten Frauen. Zum Anfang wollen wir aber jetzt noch das Werk unter die Lupe nehmen. Die Dinnerparty ist ein grosses, gleichseitiges Dreieck, als Tisch gestaltet, mit 39 Gedeck drauf, für Frauen aus Mythologie und Geschichte. Der Tisch steht auf Porzellanfliess, auf dem mit goldiger Schrift noch weitere 999 Namen von berühmten Frauen stehen. Im Studio sind Rosemarie, Regula, Dolores, Esther, Lisbeth, Monika, Elisabeth, Lotta, Froni und Tanna. Und ich bin Emilia. Hanna, du bist Kunsthistorikerin und du unterrichtest unter anderem auch Frauenkunstgeschichte. Ich gehe davon aus, dass es für dich von vornherein klar war, dass die Dinnerparty ein bedeutender Beitrag zu der Kunstgeschichte ist und nicht nur im Speziellen zu der Frauengeschichte. Du bist am Dia-Vortrag von der Judy Chicago. Wo steht für dich nach all diesen Eindrücken und Informationen die Dinnerparty?
Ja, also dazu muss man sagen, Judy Chicago hat mehrere Jahre lang mit eben 400 Frauen an der Dinnerparty in USA gearbeitet und in den 70er Jahren. Und mir scheint es auch ganz wichtig zu sein, dass im Zusammenhang mit der Frauenbewegung der 70er Jahre dieses Werk entstanden ist. Eben als es darum ging, so tabuisierte Bereiche wie weibliche Sexualität sichtbar zu machen und die kulturell schöpferische Kraft von Frauen in diesem Zusammenhang sichtbar zu machen. Für mich ist diese Dinnerparty von Judy Chicago etwas also erstaunlich Anregendes. Nämlich, wie wir jetzt gesehen haben in Frankfurt, dass da 800 Frauen sich außerordentlich ernsthaft und intensiv sich auf die Forschung begeben, auf sich einlassen, auf die Erforschung der jeweiligen Biografie ihrer Frauen und der Zusammenhänge der Geschichte von Frauen. Das ist für mich eine ganz ungeheuer anregende Wirkung dieser Dinnerparty. Und ich würde sagen, die Wirkung, die von der Dinnerparty ausgegangen ist, das ist fast selber ein Gesamtkunstwerk, was wir da erlebt haben in Frankfurt. Und davon kann ich eigentlich im Moment zunächst mal reden. Sonst sehe ich den Zusammenhang dieser Judy Chicago Dinnerparty, sehe ich im Zusammenhang mit den Arbeiten von Georgia O'Keeffe. Ich glaube, ohne Georgia O'Keeffes Vorbild hätte sie diese Form nicht gefunden. Also rein kunsthistorisch scheint mir dieser Zusammenhang ganz evident zu sein. Also da ich dieses Werk direkt noch nicht gesehen habe, kann ich im Moment, und es auch sehr gerne sehen würde, kann ich im Moment nur sagen, dass es mir ein wichtiges Experiment scheint, auf dem Weg der Frauen zu ihrer Geschichte zu kommen. Und zwar eben durch diese durchaus provozierende Visualisierung, wie sie Judy Chicago vorgenommen hat. Dass offensichtlich gerade die Art, die sie gewählt hat, sehr geeignet ist, um eine Auseinandersetzung über das Frau-Mann-Verhältnis im Lauf der Geschichte zu mobilisieren.
Froni, du bist eine von den ersten Frauen in Zürich, die sich für die Innerparty eingesetzt haben. Wie bist du draufgekommen und was hast du alles erlebt seither?
Ja, es ist eigentlich so gegangen, ich habe von der Dagmar, von dieser Frau in Frankfurt, mit der Dinnerparty sich sehr stark engagiert. Ich habe sie gekannt und ich habe von ihr gewusst, dass sie fest arbeiten wollen, dass die Dinnerparty nach Frankfurt kommt. Und ich habe mir eigentlich gedacht, warum könnte man eigentlich nicht auch in Zürich etwas machen? Und es wäre doch eigentlich schade, wenn das Zürcher Kunsthaus nicht mal wüsste, dass wir Frauen so Interesse hätten an diesem Kunstwerk. Und so habe ich ganz spontan an einer Tagung in der Paulus-Akademie angefangen, Unterschriften zu sammeln. Wir hatten ganz einen einfachen Text, also dass wir grosse Lust und grosses Interesse hätten an dem Kunstwerk. Und das Kunsthaus soll ich das bitte zur Kenntnis nehmen. Und wir möchten gerne, dass es wieder ausstellen. Und wir haben an dieser Tagung und auch später privat und im Frauenbuchladen und an verschiedenen Orten haben wir Unterschriften gesammelt und sind in 2,5 Monaten 248 Unterschriften zusammengekommen. Und die haben wir dann im Kunsthaus geschickt mit einem Begleitbrief und haben gewartet. Und dann nach 2 Monaten habe ich dann eine Einladung bekommen vom Herrn Dr. Baumann für ein Gespräch. Das Gespräch hat dann stattgefunden im Kunsthaus. Ich bin alleine gegangen, einfach weil die Frauen, die unterschrieben haben, vertreten und sagen, dass wir das wollen. Und ich bin gespannt, was das Kunsthaus dazu meint.
Was hat denn der Herr Baumann für inhaltliche Gründe gehabt gegen das Werk?
Was mich am meisten beim Gespräch getroffen hat, also das war die Argumentation von Herrn Baumann. Ja, wenn er würde Ausstellungen machen würde, nach Unterschriftensammlungen, wüsste er nur immer Caricet und Ernie ausstellen, das hat er gerade so gesagt. Und das bin ich schon geplagt. Auf das habe ich eigentlich mit dem Argument habe ich nicht gerechnet, weil ich das Gefühl hatte, ich käme quasi mit 248 Frauen im Rücken zu ihm. Und das war so, das ist kein Argument gewesen.
Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt?
Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt, nein. Er hat auch einfach so durchgehen, also er kann nicht sehr viel anfangen mit dem Kunstwerk, er findet es nicht so gut. Und es war noch schwierig, also er hat dann so gefunden, ja, wir waren übrigens das Dritte, er war noch mit einem Konservator dabei, bei dem Gespräch gewesen, und ich bin alleine an dem grossen Tisch gesessen, auf der anderen Seite. Und er hat dann so gefunden, das Kunstwerk sei sicher etwas Gutes gewesen im Machen. Das sei das Grosse am Kunstwerk. Und nicht jetzt, was so da sagt. Und ein weiteres Argument war, dass wenn er so schaue, wo das Kunstwerk ausgestellt worden ist, das sei ja nicht in so grossen Häusern, also in randständigen Museen. Also zum Beispiel in New York sei es im Brooklyn Museum gewesen und nicht im Modern Art. Das ist so eine Argumentation, dass er misst, das Kunsthaus Zürich misst sich mit grossen Häusern.
Aber in San Francisco ist es in einem sehr prominenten Haus ausgestellt worden und da waren 100.000 Besucher in 3 Monaten da in einem sehr prominenten Haus in San Francisco.
Ja. Also ich habe zum Argument, das ihm nicht gefällt, habe ich natürlich eigentlich nichts können sagen, außer dass ich finde, dass sehr viele Frauen das ein grosses Interesse haben. Und das hat er schon auch gefunden und das versteht er auch. Aber von der Art her müssen wir das vielleicht an einem anderen Ort zeigen. Also zum Beispiel im Kunstgewerbemuseum oder in der Roten Fabrik. Das ist so. Und er würde auch da also uns sehr unterstützen.
Und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr gehört.
Ich habe dann nachher nur gewusst, dass von Frankfurt aus von diesen Frauen her nochmal Vorstöße passiert sind und dass auch aus Amerika selber sich nochmal Frauen oder die Kompanie um das Kunsthaus Zürich sich bemüht hat, dass sie einfach abschlägige Bescheide bekommen haben. Mhm. Es hat sich dann einfach nachher, wir haben dann gefunden, also von diesen Frauen, wir wollen da nicht aufgeben und wollen durchschauen, was wir in der Schweiz noch weiterhin machen können.
Unterdessen gibt es in der Schweiz eine Initiativgruppe. Lotte, du bist dort dabei. Was machen wir?
Ja, wir haben im Herbst 85 einen Verein gegründet, Dinner Party Schweiz. Wir sind noch ein kleiner Verein, das sind ein paar Frauen aus der ganzen Deutschschweiz. Und das Ziel von dieser Gruppe ist natürlich, eben die Dinner Party hier in der Schweiz auszustellen. Und was wir bis jetzt gemacht haben, sind die DIA-Vorträge gezeigt in Zürich, Bern, Basel und Aarau. Und wir haben im Sinn, weiter mit diesen DIA-Vorträgen zu arbeiten, also nach der Sommerferien. Und zwar, es ist so, bis jetzt haben wir immer Referentinnen aus Deutschland gehabt und haben das im grossen Rahmen gemacht. Und jetzt möchten wir dann, also eine Frau von Basel, die sich dann vorbereitet, und dann möchten wir das im kleinen Rahmen machen, die DIA-Vorträge, also auch in Frauengruppen gehen. Was ich immer erlebt habe bei diesen Lichtbildervorträgen, ist, dass die Frauen sehr betroffen und berührt waren. Viele von diesen Frauen haben das erste Mal so Frauengeschichte ganz unmittelbar vor Augen gehabt. Und was sie auch betroffen gemacht hat, ist, dass in diesem Werk so die Unterdrückung von der Frau in der jeweiligen Gesellschaft kommt ganz stark zum Ausdruck, entweder im Teller oder im Tischläufer.
Was ist denn das Besondere an dieser Dinnerparty? Warum löst es so viele Emotionen aus?
Ja, Judy Chicago, die hat eigentlich etwas ganz Ungewöhnliches im Sinn gehabt. Sie hat versucht, den Prozess der westlichen Zivilisation zu visualisieren. Also ein außerordentlich umfangreiches Projekt, Konzeption, ist so, dass sie den Prozess der westlichen Zivilisation jetzt nicht durch Männer wie üblich repräsentieren will, also durch Napoleon und Alexander den Großen, sondern durch Frauen. Und bei der Suche nach namhaften Frauen, die die jeweilige Epoche repräsentieren könnten, hat sie tatsächlich sehr viele Frauen gefunden, die selbst heute doch bekannt sind, deren Namen bekannt sind oder wieder bekannt gemacht werden, dass also der Prozess der westlichen Zivilisation durch Frauen vertreten werden kann. Und diese repräsentativen Frauen, die sitzen an einem dreiseitigen Tisch, bei dem es kein Oben und Unten gibt, bei dem jede Position gleich wichtig ist. Und zwar wird der Prozess gezeigt von der Frühzeit, vertreten durch Göttinnen, über die Antike, zum Mittelalter, in den Fürstinnen und Nonnen die Kultur ihrer Zeit repräsentieren, bis zum 19. Jahrhundert, in dem die ersten Wissenschaftlerinnen, Frauenrechtlerinnen auftauchen, dann weiter bis zu Virginia Woolf und zu heutigen Künstlerinnen wie Georgia O'Keeffe. Also ein außerordentlich weit gespannter Bogen. Und jeweils ist also die Leistung und die Kraft und der Glanz dieser Frauen repräsentiert bei den Frauen, die am Tisch sitzen. Und entscheidend ist dabei, dass die Leistung dieser Frauen nur möglich war auf einer breiten Grundlage der Leistung anderer Frauen, eben der 1000 Frauen, die den Boden bilden, deren Namen am Boden festgehalten sind. Der Boden aus diesen Porzellankacheln, den Judy Chicago eben den Heritage Floor nennt, also den Boden unseres Erbes. Und diese Idee scheint mir sehr wichtig zu sein, die hinter dem Ganzen steht. Bevor man sich nämlich über einzelne Teller unterhält, scheint es mir außerordentlich wichtig, den Gesamtgedanken sich zu vergegenwärtigen.
Hanna, du hast etwas nicht erwähnt, was für mich persönlich sehr wichtig ist, dass nämlich jeder Platz von so einer Frau gedeckt ist mit einem sehr schön gestalteten Tischläufer. Und zwar ist das in der Handarbeit oder der Technik von der jeweiligen Zeit gemacht. Und das sind alleine schon ganz grosse Kunstwerke, also ohne dass man überhaupt Judy Chicago ihre Teller dann auch noch anschaut. Und mich persönlich hat das also in eine grosse Verwirrung gestürzt. Denn auf der einen Seite habe ich die Handklisse mit der Welt von meiner Mutter verlassen, um mit der Frauenarbeit in Kontakt zu kommen. Und plötzlich ist jetzt das auch wieder drin. Und das hat bei mir also ganz viel ausgelöst, dass ich mich gefragt habe, ja, was muss ich jetzt machen? Also muss ich jetzt sticken und so schöne Sachen machen oder soll ich Frauenarbeit machen? Bis ich gespürt habe, beides gehört zum Frausein. Also das alles zusammen gibt erst mich als Frau. Mit Frauenarbeit meine ich natürlich politische Frauenarbeit und also meine Selbstverwirklichung auch, die drin liegt.
Nach welchen Kriterien sind denn die handwerklichen Arbeiten überhaupt organisiert worden?
Ja, also das dünkt mich schon auch sehr eindrücklich, dass sie sich Mühe genommen hat, nicht nur Geschichte zu erforschen, sondern auch die Arbeiten, die die Frauen gemacht haben, eben sticken. Und sie hat sich Mühe genommen, von jeder Frau herauszufinden, welches die höchst entwickelnde Stickereitechnik war in ihrer Zeit. Und in dieser Art ist dann ihr Läufer gestaltet worden.
Es ist ja nicht nur gestickt worden, es ist ja auch geknüpft worden.
Ja, und gewebt und holsam und alles, was man im Laufe der Zeit an Handarbeiten und künstlerischen Arbeiten gemacht hat, ist in diesen Läufer eingearbeitet.
Ich war als Sophie Teuber-Arp zu Frankfurt gewesen, und ich möchte gerade dazu etwas sagen, was mir ganz wichtig ist und was mich sehr beschäftigt hat. Nämlich, dass alle diese Techniken, alle diese handwerklichen Sachen, die wir jetzt gerade gehört haben davon, dann dazu geführt haben, dass das ganze Kunstwerk abgelehnt worden ist mit der Begründung, ja, das ist Kunstgewerbe und nicht eigentlich Kunst. Und es dünkt mir, es ist da etwas passiert. Man hat etwas auseinandergenommen, was früher immer zusammengehört hat. Das, was die Frauen gemacht haben, künstlerisch, das ist mir auch passiert als Sophie Teuber, das hat man abgewertet, weil man irgendwie das Gefühl hatte, Kunst ist etwas, was man eigentlich nicht braucht im Alltag. Also nicht etwas richtig Gebrauchsgegenstand. Das dünkt mich sehr eine unselige Abspaltung.
Dolores, du bist an der Ausstellung in San Francisco. Du bist die Einzige da drin, die die Ausstellung überhaupt richtig gesehen hat.
Ja, ich habe es gesehen 1979, als es erst mal ausgestellt worden ist. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also erst mal, wie man reinkommt, das ist ganz ein dunkler, schwarzer Raum. Und der Tisch, der dreieckige Tisch, ist wirklich riesengroß. Und der Boden und der Tisch, das leuchtet richtig miteinander. Und wenn man dann so ankommt, die verschiedenen Läufer, also auch die Stickereiarten, es glänzt und leuchtet einfach alles. Und die Teller, die sind dann wiederum nochmal eine Dimension. Also es ist, man kommt so schrittweise kommt man an den Tisch an. Und das Zentrum ist der Teller. Die Teller sind sehr verschieden. Die ersten Teller sind sehr flach gestaltet. Und wenn man so um den Tisch herumgeht, werden die Teller immer formvoller. Und wenn man die Teller einmal durchgesehen hat, merkt man ziemlich bald, dass jeder Teller eigentlich eine Vulva darstellt. Und jeder Teller hat ein Zentrum. Jeder Teller hat auch ganz bestimmte Farben. Und Judy Chicago hat uns dann erklärt, dass sie für diese Teller eine ganz spezielle Porzellanmaltechnik entwickelt hat.
Ich habe in der letzten Zeit ein paar Mal mit so kunstverantwortlichen Männern geredet. Es hat mich auch immer wieder gestachelt, ob sie etwas davon wissen. Und meistens haben sie nichts gewusst. Und wenn sie etwas gesagt haben, sind sie sofort immer auf die Stickereien gekommen, die schon lange immer bei der Frauenkunst abgewertet worden sind. Aber von der Vulva, von diesen Tellern oder von überhaupt dem ganzen Gedanken, das ist immer wieder verschwiegen worden.
Wie Judy Chicago das auch darstellt, dass der Teller und dann das Besteck nebenzu, dass das auch etwas ist, das irgendwie schwer ist zu vereinbaren. Oder die Vulventeller und gerade nebenzu ist das Besteck und dann die Gläser dazu und der Gedanke von da etwas konsumieren, etwas essen. Aber Judy Chicago möchte eben mit dem auch symbolisieren, dass gerade die häuslichen Pflichten, wo ja vielfach sich um den Tisch herum drehen, oder? Also das, wo mit Essen und allem, was mit dem Essen zubereitet zu tun hat, dass das genau die Sachen eben auch sind, die die Frau abheben und unten behalten, eben an dem Tisch behalten. Und dass sie gerade das so zelebriert, so darstellt, das finde ich sehr eindrücklich. Und als ich um den Tisch herumgelaufen bin, sind die Frauen plötzlich sehr lebendig geworden. Also ich habe mir angefangen, die Frauen vorzustellen. Und plötzlich ist wie ein Gespräch hat stattgefunden. Und ich habe mir gewünscht, der Wunsch ist ganz spontan gekommen, können die Frauen wirklich an dem Tisch sehen miteinander und was die einander zu sagen hätten. Also, als ich dann gehört habe, da von der Dinnerparty und was der Plan ist, wollte ich natürlich sofort dabei sein, weil das ist irgendwie auch der erste Gedanke, der mir kam, als ich um den Tisch herumgelaufen bin. Thank you.
Der Auftakt zum grossen Mäzeninnenfest in Frankfurt hat nach einer Ouvertüre in C-Dur von der Fanny Mendelssohn die Aufstellung der 39 Hauptfrauen gebildet. Sie haben sich nach der Vorlage der Dinnerparty ihrer Schöpferin Judy Chicago präsentiert, wo alle mit Namen begrüßt hat. Erwähnenswert ist sicher der grosse und spontane Applaus für die erste Frau, die sich öffentlich als Lesbe bekannt hat, der amerikanische Schriftstellerin aus dem letzten Jahrhundert, der Natalie Barney. Rund 700 Frauen haben sich in der Alten Oper in meist historischer Kleidung und in einer Rolle präsentiert, an der sie in der letzten Zeit intensiv geforscht haben. Die Schweiz war dann auch prominent vertreten an dem Forscherinnen-Happening, beispielsweise mit einer Urgöttin, einer Kriegsgöttin, dann einer einflussreichen Fürstin aus der Renaissance, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Ich lasse sie jetzt gerade selber erzählen. Rosemarie, du hast ja zusammen mit der Heide Götter die Urgöttin dargestellt. Könntest du mal erzählen, wie ihr dazu gekommen sind, was ihr vielleicht sonst noch macht?
Ja, du hast gesagt, historisch verkleidet und plötzlich hat es also 7 Gedecke an dem Kunstwerk von der Judy Chicago, wo Namen von Göttinnen sind. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also 7 von 39 Frauen geben sich abgeben mit einer Kraft, wenn sie ihre eigene Geschichte nachgehen. Wenn Frauen den geistigen Rahmen selber setzen und sagen, ihre Erfahrungen, ihre Geschichte, dann können sie, wenn sie diesen Grundlagen nachkommen, kommen sie bei den Mythen, in die alten Vorstellungen, die man Göttinnen genannt hat, die heute aus Metaphern von dieser Kraft jetzt in diesem Kunstwerk also wir können darstellen. Wie ich zu dieser Urgöttin gekommen bin, das habe ich schon gesagt. Es hat Mut und Demut gebraucht, überhaupt das Erste zu wählen. Da bin ich weniger von mir ausgegangen, sondern Heide Göttner, das ist ja eine Matriarchatsforscherin. Und die hat ganz sorgfältig, schon seit 20 Jahren, geht sie diesen alten, uralten Geschichten nach, diesen Jahrtausenden, die vor dem, wo man schriftlich aufgeschrieben hat, Geschichte, Zeugnisse noch da sind. Und für sie war dann ganz klar, dass sie möchte die Urgöttin darstellen. Und die Urgöttin hat sie gefunden, die Kraft, die eigentlich eine Doppelkraft ist. Es ist eine Kraft, die immer die Balance hat, die das Kosmische hat, die wir zum Beispiel jetzt dargestellt haben, aus helle und dunkle Kraft. Das haben wir einfach von uns aus gewählt und sind zusammen zu diesem Gedeck gestanden. Also wir haben als Zweite die Urgöttin dargestellt. Also das Helle und Dunkle aus einer Kraft darstellen, das war eigentlich unser Ziel, dass wir wollen zeigen, dass man nicht das eine oder das andere auf- oder abwerten kann. Es ist nicht also einfach ein Doppelprinzip, ein dualistisches Prinzip, das können wir aus dem Patriarchat meine ich genug, sondern es hat das Gegenteil gemeint, das, was zusammengehört. Also so wie oben und unten, wie Himmel und Erde, so wie immer etwas Polares ist, ist für uns auch die Urkraft gewesen. Und darum haben wir das als helle und dunkle Tag- und Nachtzeiten dargestellt.
Esther, mit welcher Figur hast du dich intensiv auseinandergesetzt?
Also, ich hatte die Göttin Ishtar. Das war ein eigenartiger Zufall, aber eben doch kein Zufall, dass ich auf die gekommen bin. Und ich habe mich eigentlich schon seit Jahren mit der Ishtar befasst. Also, die Ishtar ist ja die grosse Muttergottheit vom Nahen Orient, speziell von Babylon. Und Judy Chicago sagt, sie repräsentiere eine Epoche, in der die Frauen auf dem Höhepunkt der Macht waren. Sie schreibt auch, sie sei die Göttin, die das Leben gibt und nimmt. Also was ich so über sie herausgefunden habe, ist sie einfach eine sehr mächtige Fruchtbarkeitsgöttin gewesen. Und speziell dann auch noch Göttin von Liebe und Krieg. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Also das allererste Mal, als ich auf das gekommen bin, befremdet hat. Liebe und Krieg, was hat das überhaupt miteinander zu tun? Und ich bin dem eigentlich immer wieder so in Schritt wieder nachgegangen oder wieder nachgekommen. Und es hat eben auch sehr viel mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Also ich bin ja bei den Frauen für den Frieden und bei der Gruppe Schweiz ohne Armee. Und da sind das schon Fragen, die mir sehr nahe kommen. Und mir war es wichtig, bei dem Fest eigentlich zu spüren und auch auszustrahlen, zu zeigen, was hätte Ishtar heute uns zu sagen, wenn sie jetzt da wäre. Also ich war darum auch nicht so historisch gewandert gewesen. Ich hatte eigentlich etwas angehabt, was ich sowieso habe. Ich habe mir dann einfach so goldige Hörner gemacht auf den Kopf, damit man doch noch merkt, wer ich soll sein. Aber mir war wichtig, gewesen, die Ishtar jetzt da ins Leben zu rufen. Ich glaube, dass das etwas mit unserer Zeit zu tun hat. Also zuerst einmal ist es ja befremdend, dass es überhaupt die gleiche Gottheit für beides steht. Und wenn man aber ein bisschen schaut, dann sieht man, dass die Liebesgöttinnen von dem Altertum immer irgendetwas mit dem Krieg am Hut haben. Also die Aphrodite ist mit dem Ares liiert, die Venus mit dem Mars, die Ishtar selber ist noch Göttin vom Krieg oder vom Kampf und auch andere. Bei anderen ist es gleich. Und da habe ich mal etwas ganz Wichtiges herausgefunden, darüber zufällig auch, wo es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Nämlich in meinem latinischen Wörterbuch, wo ich über Mars nachgeschaut habe, was Mars ursprünglich ist. Das war der römische Kriegsgott. Und da steht halt, er sei ursprünglich ein Naturgott gewesen, ein Beschützer von den Fluren und Herden. Und da ist mir halt auf einmal klar geworden, später war er dann der Kriegsgott gewesen. Jetzt haben wir ja in der Biologie auch das Marszeichen, das Männliche bedeutet. Und das bedeutet ja einfach die männliche Potenz. Im Matriarchat eben Fruchtbarkeit. Also das Patriarchat setzt ja die Frau und die Natur gleich. Das Matriarchat hat mit Fruchtbarkeit eigentlich das männliche Prinzip verbunden. Das hat sich dann mit der grossen Göttin in der heiligen Hochzeit zusammengetan und aus dem ist das Leben immer wieder hervorgegangen, zyklisch. Wo das Patriarchat dann an die Macht gekommen ist, ist halt der Fruchtbarkeitsgott degeneriert und die männliche Potenz entsprechend auch. Also aus der Fruchtbarkeit, aus dieser Art männlicher Potenz, ist einfach nur noch die kriegerische männliche Potenz geblieben. Und wie es heute auf der Erde aussieht, ist ja das entsprechende Bild davon. Und heute Nachmittag ist mir gerade noch etwas Neues in Sinn gekommen dazu. Krieg hat ja ursprünglich etwas ganz anderes bedeutet als heute. Also heute ist Krieg etwas, man könnte sagen, einfach ein mit Maschinen gemachter, organisierter Massenmord. Ursprünglich war Krieg noch viel näher bei Kampf. Und wenn man dann dem nachgeht, Kampf und auch Aggression, dann kommt es einem wieder ein bisschen näher. Und da habe ich mich einmal gefragt, ist nicht die Spaltung von diesen beiden Sachen auch eine Ursache, dass es heute so aussieht, wie es eben aussieht? Also, dass die Aggression verkommen ist zu der Drohung vom Untergang des Lebens auf dieser Erde überhaupt, weil sie abgespalten ist von der Liebe, von dieser Dimension. Und die Liebe ist ihrerseits degeneriert. Also der Nietzsche hat einmal gesagt, das Christentum gab dem Eros Gift zu trinken. Er ist zwar nicht gestorben daran, aber er entartete zum Laster. Also das wäre dann die sexuelle oder erotische Liebe. Und die andere ist einfach so eine fade, blutleere, ein bisschen pfäffische Liebe geworden. Also das sind dann die beiden aufgespaltenen Prinzipien von der Liebe. Und ich habe einfach so das Gefühl, man müsste das wieder zusammenbringen. Also die Liebe müsste auch ein kämpferisches Potenzial haben. Man exponiert sich ja auch, wenn man liebt. Man macht sich auch verletzbar. Man geht aber auch auf etwas jemanden zu. Also das hat auch mit Aggression im guten Sinn zu tun. Hingegen die Aggression, die müsste wieder eingebunden werden in die Liebe zum Leben und dann können sie eine konstruktive Kraft sein. Und das ist mir wichtig, sie eigentlich irgendwie zu verkörpern an dem Fest.
Hast du dich mit der Ishtar schon vorher beschäftigt gehabt?
Ja. Ja. Also ich habe bei der Heidegöttner Abendroth anderthalb Jahre mitgemacht mit ihrem Ritualkreis. Und ich bin schon dort auf die Ishtar gekommen. Das hätte irgendwie so müssen sein.
Elisabeth, du bist als Fruchtbarkeitsgöttin auftreten. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin die römische Fruchtbarkeitsgöttin Bonadea oder später ein Fauna genannt gsi oder habe sie verkörpert. Und die Göttin hat eigentlich mehr mich gefunden als sie. Auch auf eine lustige Art dass ich dann, wo ich schon das Gefühl hatte, ja nein, da muss ich jetzt nicht auch noch dabei sein, so gesehen habe, das Bona Dea. Und als Kind hat mir meine Mutter immer Bona Lisa gesagt. Und ich habe gemerkt, was das bei mir auslöst. Also die gute Göttin und vor allem das gute Lisali, das im Haus herumhilft und so. Und da wieder die Auseinandersetzung, was ist Frau sie überhaupt für mich? Und dann gerade mit der Fruchtbarkeitsgöttin habe ich etwas Ähnliches erlebt wie die Ishtar. Fruchtbarkeit hat mit Tod und Leben zu tun. Und es kann kein neues Leben werden, ohne dass ein altes Leben nicht irgendwo muss aufgeben werden. Also dass das ein Zyklus ist und man nicht das eine gegen das andere kann stellen. Mit dem setze ich mich auch in meiner Arbeit, in meiner therapeutischen Arbeit, sehr stark auseinander jetzt. Also, dass ich den Menschen, muss, die zu mir kommen, Schmerzen bereiten, damit bei ihnen etwas zu laufen kommt. Und dass sie, wenn sie wirklich wollen, wieder fruchtbar werden und aus ihrer Stagnation rauskommen, halt müssen etwas loslassen oder etwas zurücklassen. Und das kann eben wehtun. Und gerade durch das, dass ich alle die vielen Frauen gespürt habe, durch Jahrtausende durch, und alle die Kräfte, habe ich, was also Dolores eigentlich als erschreckend empfunden hat, als gut empfunden, ich zehre von all dieser schöpferischen Kraft von diesen Frauen, von all diesen Vulven. Also ich habe das sehr positiv erlebt, gerade auch am Fest, wo ich dabei war. Das hat mich selber befruchtet.
Dolores, la properzia de Rossi aus Italien. Erzähl doch mal.
Ja, ich wollte eigentlich nicht eine Frau darstellen, die bekannt ist. Ich wollte eigentlich eher eine Frau mir auslesen, die überhaupt nicht bekannt ist. Also zuerst einmal habe ich gewusst, ich will teilnehmen an dem Fest. Ich will dort sein. Und eben, das war mal ein Kriterium. Und das andere war, es musste eine Italienerin sein, weil ich bin auch Italienerin. Und dann musste es eine Künstlerin sein, weil ich so gerne eine Künstlerin sein. Und dann bin ich die Liste durchgegangen und nochmal durchgegangen und habe mir so ein paar Frauen rausgestrichen. Und dann nachher habe ich mir dann endlich ein Herz gefasst und habe angerufen. Und dann ist Properzia de Rossi, die war noch frei gewesen. Und der Name Properzia de Rossi, der hat mir sehr gut gefallen. Und mehr habe ich nicht gewusst von der Properzia. Und dann habe ich mich dahinter gemacht, herauszufinden, wer ist die Properzia gewesen. Und sie ist wirklich fast nicht mehr auffindbar. Aber ich habe gefunden, dass sie ein Leben gelebt hat, das mich sehr fasziniert und wo auch sehr intensiv und sehr tragisch war zum Teil und mich in vielem, was ich erlebe, herausfordert. Sie ist mit 40 ist sie gestorben und das ist auch noch etwas, was mich irgendwie berührt hat. Ich habe das Gefühl, ich komme erst jetzt, als ich 40 bin, zum Leben. Und sie ist mit 40 gestorben. Und dort habe ich irgendwie auch einen Berührungspunkt gespürt.
Ja, so. Kannst du denn ihr Leben ein bisschen skizzieren?
Ja, sie ist im 1490 etwa, ist sie in Bologna geboren. Sie ist die einzige Bildhauerin aus der Renaissance. Sie hat anscheinend irgendwann einmal angefangen, Pfirsichsteine zu schnitzen. Ganz im Kleinen. Es gibt sogar noch einen Krisenstein von der Properzia. Dort sind anscheinend 60 Köpfe zu erkennen drauf. Also sie hat ganz munzig klein hat sie angefangen. Ich kann mir das vorstellen in ihrem Stübli. Ganz klein. Und dann ist sie aber immer grösser geworden. Bis zum Schluss hat sie an der Kirche von San Petronio, an der Fassade mitgearbeitet. Und wenn ich mir das so vorstelle, in der Renaissance, sie als einzige Frau mit diesen Steinhauern an dieser Kirchenfassade arbeiten, dann weiss ich, Properzia war sehr eine mutige Frau gewesen. Und es gibt heute noch ein grosses Marmorrelief, das sie gehauen hat. Und das stellt dar die Geschichte von Josef und der Frau von Potiphar. Und das Bild ist für mich ein grosses Rätsel. Weil die Geschichte geht ja, dass die Frau von Potiphar den Josef begehrt hat und dass sie ihn versucht hat und dass sie ihm den Mantel gestohlen hat und dann zum Pharao gegangen ist und gesagt hat, der Josef hat mich vergewaltigt. Da ist der Beweis dafür, der Mantel. Und das ist so das Bild von der Liebe, unrequited love, unerwiderte Liebe, unerwiderte Liebe. Und Properzia stellt das auf so eine kraftvolle Art dar. Es hat mich einfach, es stellt mir immer wieder neue Fragen, wie ist das eigentlich? Und ich merke bei mir, unerwiderte Liebe, unerwiderte Liebe ist etwas sehr Problematisches und es braucht schon ein paar viel Mut dazu zu stehen, gerade als Frau. Obwohl ich überhaupt zu dieser ganzen Geschichte Fragen habe, ob das überhaupt stimmt, diese Überlieferung. Ob da nicht irgendjemand der Wurm dahinter ist. Und ob nicht auch irgendjemand Properzia auf diesen Wurm hinweist oder irgendwie ihr das Fragen aufgegeben hat. Und jetzt taucht einfach Properzia immer wieder auf in meinem Leben. Und das Kleid, das ich gemacht habe, so quasi als Hommage an Properzia, das hängt bei mir daheim und sie ist ein Teil von meinem täglichen Leben geworden.
Hast du denn im Sinn auch in Italien mal ihren Spuren anzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe nach Bologna, wenn es klappt, das Jahr, und möchte dort zu diesen Stadtvätern gehen und denen mal sagen, dass da mal Properzia gelebt hat und dass da noch einige Kunstwerke rum sind und dass Bologna sich sicher rühmen kann, die Heimatstadt von der Properzia de Rossi gsi sei. Und ich möchte, dass man über Properzia weiss und ich will, dass Properzia auch wieder in den Geschichtsbüchern erwähnt wird.
Ja, wenn wir schon in Italien sind, dann könnten wir natürlich noch die zweite Italienerin vorstellen. Die ist wahrscheinlich bekannter als Properzia, Isabella d'Este.
Ja, also Isabella d'Este, die ist bei der Dinnerparty die Repräsentantin der Kultur der Frauen in der Renaissance. Und tatsächlich waren in der italienischen Renaissance, an den Fürstenhöfen und in der bürgerlichen Oberschicht, waren Frauen außerordentlich gebildet, hatten die Möglichkeit, sich mit allen Wissensbereichen der Männer zu beschäftigen. Und die Isabella d'Este hat sehr günstige Voraussetzungen gehabt. Die hat in ihrer Kindheit wirklich Lateinisch gelernt, Musikinstrumente gelernt, spielen gelernt. Leier konnte sie spielen, Orgel konnte sie spielen. Sie galt als Inbegriff der Verbindung so des Universalitätsanspruchs der Renaissance. Nämlich sie war schön, sie war klug, sie war graziös, sie war gebildet. Und sie hatte politischen Verstand. Und in einem Punkt ging sie allerdings über so das Frauenideal der Renaissance hinaus. Sie hatte einen außerordentlich starken eigenen Willen. Nämlich das war eigentlich in der Renaissance noch nicht vorgesehen. Die Fügsamkeit gegenüber ihren Männern gehörte auch zum humanistischen Programm der Frauenerziehung.
Also sie hat keine zugesprochene Macht gehabt. Sie hat sich das selber genommen.